Wir haben in diesem Jahr bereits 4 Geldautomatensprengungen erlebt. Im vergangenen Jahr hatten wir ganze 5. Tatsache ist, die Banden werden immer skrupelloser. Die setzen immer gefährlichere Sprengstoffe ein und wir können von Glück sagen, dass bisher kein Mensch verletzt worden ist oder gar getötet worden ist. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, warum ist das für die Polizei so schwierig, ja, die Täter zu bekommen? Wir sprechen darüber mit Kriminaldirektor Detlef Bosbach vom LKA in Düsseldorf. Guten Tag, Herr Bosbach.
Guten Tag.
Herr Bosbach, steigen wir vielleicht mal ein bisschen so ein. Wir fühlen uns im Moment, und das sagen auch die Hörer, so ein bisschen gefühlt als Hotspot hier im westlichen Münsterland an der Grenze zu Holland. Sie haben aber einen Überblick. Sind wir tatsächlich ein Hotspot?
Nein, also auch wenn natürlich jetzt die Zahlen dieses Jahr schon vielleicht eine andere Sprache sprechen, ist es tatsächlich so, im Vergleich über die Jahre würde ich da jetzt nicht von einem Hotspot ausgehen. Gleichwohl haben wir ja über die letzten Jahre immer stetig steigendere Fallzahlen gehabt. Da sind aber dann nicht nur einzelne Landkreise betroffen, sondern das reflektiert sich auf das ganze Bundesland.
Die Tatorte, wenn man die mal so ein bisschen reflektiert, sind immer irgendwo in Autobahnnähe und in der Nähe zu den Niederlanden. Haben Sie ein anderes Lagebild oder können Sie es ergänzen?
Nee, das ist sicherlich richtig. Der Hintergrund ist natürlich der, dass nach unseren Erkenntnissen über 80% der in Nordrhein-Westfalen gelegten Sprengungen auf niederländische Täter mit marokkanischem Migrationshintergrund schließen lassen. Und das sind halt Täter, die sich in den Ballungszentren Utrecht, Amsterdam, Rotterdam wohnauffällig befinden. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es so schwer ist, für uns an die Täter so ranzukommen, weil sie halt eben nicht in NRW oder in Deutschland wohnen.
Gehen Sie davon aus, dass es die Bande ist, also eine Bande ist oder eine große Bande, die Verzweigungen hat? Wie sieht es da aus?
Nein, das ist also keine einzelne Bande, sondern das sind viele, viele Kleingruppen, die sich allerdings intensiv untereinander auch austauschen, sowohl über den Modus operandi, über Ermittlungsmethoden, die erkannt werden seitens der Täter, über Methoden, wie man Automaten bestenfalls sprengen kann, welche Automaten da vielleicht besonders anfällig sind. Also man interagiert in diesem Netzwerk, deswegen sprechen wir eher von einem Netzwerk und nicht von einer Bande. Wir reden hier inzwischen allein im Raum Utrecht von ca. 400 bis 500 Personen und ich würde mal sagen, auf alle Ballungszentren verteilt liegen wir da schon oberhalb von 1000 Personen.
Gehen wir mal auf die Personen selbst ein. Ich stelle mir das so vor, also da werden Späher angeworben, die erstmal auskundschaften, welche Banken in Frage kommen und die auch für die Fluchtroute zuständig sind. Dann Fahrer, die müssen schnelle Autos beherrschen, Sprengexperten, die müssen sich also auskennen. Dann braucht man natürlich auch das Fluchtauto. Das sind getunte Modelle der großen oberen Marken mit geklauten Nummernschildern. Dann sicherlich auch Garagen, um abzutauchen, wenn die Strecke mal ein bisschen länger ist. Also Untertauchen fürs Auto und die Beute womöglich. Ja, und dann Training, Sie haben es schon angesprochen, aller gängigen Automaten. Das muss man ja auch irgendwo machen in großen Hallen, wo man diese Geräte dann aufbaut und dann die Teams halt schult. Das ist das, was ich mir so vorstelle. Wie sieht das von Ihrer Seite aus? Gibt es da Deckungsgleichheit?
Ja, in Teilen richtig, in Teilen aber auch nicht für das ganze Netzwerk zutreffend. Also wir haben tatsächlich Kenntnis darüber, dass die Täter in den Niederlanden die wenigen Sprengungen, die sie da noch an den Tag legen, tatsächlich, dass es da oftmals auch um Testsprengungen handelt, also dass man versucht, gewisse Abläufe zu perfektionieren. Wir wissen auch, dass sich einzelne Gruppierungen tatsächlich aus Deutschland Geldautomaten haben kommen lassen, also offiziell bestellt über ganz normale offizielle Kanäle, um die dann in einer stillgelegten Halle mal auseinanderzunehmen und auf die Schwachpunkte aufmerksam zu werden. Also das gibt's auch. Dass wir hier Trainingszentren haben, wo die Täter das besonders schnelle Auto fahren lernen, das haben wir so bisher noch nicht festgestellt. Und was die Gruppenaufteilung, die arbeitsteilige Aufteilung angeht, da liegen sie gar nicht so verkehrt. Also im Regelfall haben wir immer einen Logistiker, der tatsächlich sich um ein hochpreisigen und hochmotorisiertes Fahrzeug im Leihgewerbe bemüht. Das sind oftmals Leihfahrzeuge. Der tatsächlich auch hier und da selber die Automaten ausspäht, also in sogenannten Baldova-Fahrten rüberkommt, sich das dann anguckt, welche Automaten als Zielobjekt interessant sein könnten. Dann in der Regel ein Fahrer und zwei Sprenger, die dann im Umgang mit sogenannten Fassgeherpaketen, das sind delaborierte, umgangssprachlich Polenböller, also Schwarzpulver basierte Sprengladungen, die delaboriert wurden, dann neu verpresst wurden, die mit diesen Materialien halbwegs gut umgehen können. Ja, und dann kommt es zur Sprengung und dann zu einer sehr rücksichts- und skrupellosen Flucht. Teilweise werden Geschwindigkeiten von über 250 km/h auf den Autobahnen erreicht. Ja, das macht es natürlich dann auch für die Polizei sehr schwer, diese Täter dann noch auf nordrhein-westfälischem oder deutschem Grund und Boden zu stellen.
Die Niederländer natürlich auch, da fahren sie ja dann auch in Riesengeschwindigkeiten.
Genau.
Also das haben beide Länder, sage ich mal, das Problem.
Genau.
Sie haben es angesprochen, die Täter werden immer skrupelloser. Anfangs haben sie Gas eingesetzt, jetzt feste Explosionsstoffe. Wir haben von den Banken gehört, je mehr Sicherheit wir einbauen, je brutaler werden die Täter. Die passen sich ja so ständig auch an. Ja, welche Gegenmaßnahmen haben Sie auch als Polizei? Was können Sie dagegen tun? Wir haben den Eindruck, die Diebe haben es einfach zu leicht irgendwie.
Also sicherlich haben sie die Täter aufgrund der Vielzahl an Geldautomaten, haben die Täter halt eben wirklich eine Vielzahl auch an Tatgelegenheiten. Wir reden ja in Nordrhein-Westfalen, allein nur in Nordrhein-Westfalen von 10.000 bis 11.000 Geldautomaten, die in unserem Land aufgestellt sind, bundesweit von 60.000 bis 65.000 Geldautomaten. Das ist natürlich eine enorme Menge an Tatgelegenheiten, die dann auch individuell einzeln gar nicht geschützt werden können. Also die Vorstellung, dass wir nachts vor jeden Geldautomaten einen Streifenwagen stellen, die ist nicht realisierbar. Das muss man ganz klar so sagen. So viel Personal haben wir ja gar nicht. Also zum einen die Tatgelegenheiten, die tatsächlich den Täter die Tür öffnen. Zum anderen die Aussage, dass die Täter einfach immer nachrüsten. Ja, das ist bedingt richtig. Bis zum Jahre 2019 wurde überwiegend mit Gas gesprengt. Da haben die Banken dann auch massiv nachgerüstet, haben besonders gefährdete Automaten vom Netz genommen, haben Metallkonstruktionen in die Automaten als Verstärkung einbauen lassen und sogenannte Gas-Ex-Technologie eingebaut. Das heißt, wenn man oben das Gas einfüllt, geht unten eine Klappe auf und das Gas entweicht wieder, sodass wir da viele, viele Tatversuche hatten, wo die Täter eben nicht mehr an die Beute kamen. Und die Täter haben sich darauf tatsächlich auch eingestellt und haben jetzt halt eben den Modus operandi dahingehend geändert, dass sie mit den eben beschriebenen Fassgeherpaketen sprengen, die dann auch leider viel, viel, viel höhere Detonationskräfte haben. Allerdings gibt es natürlich Möglichkeiten, das Phänomen zu bekämpfen. Das sind aber überwiegend Möglichkeiten im Präventionsbereich. Also zum einen reden wir natürlich, da müssen wir auch drüber reden, über die Reduzierung von Tatgelegenheiten. Also wenn man sich unsere Geldautomatenstruktur anguckt, dann hat man ja teilweise in kleinen Dörfern 3, 4 Automaten von verschiedenen Kreditinstituten stehen, die dann nachts auch durchgängig oftmals geöffnet sind. Also wir reden davon, dass wir sicherlich Automaten reduzieren sollten. Wir reden davon, dass Automaten in einen konsequenten Nachtverschluss gebracht werden müssen. Das heißt also zu den tatrelevanten Zeiten zwischen 23 und 5 Uhr müsste man die Bankfoyers dann auch abschließen. Aber das nützt halt eben nichts, wenn man dann nur die Glastüre verriegelt. Das ist für den Täter kein Hindernis, sondern wir reden dann auch über mechanische Nachsicherung, Rolltore etc. Das schreckt schon viele Täter ab, weil es die Tatzeit einfach verlängert. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten über Nebelanlagen, die gekoppelt werden müssen an den Eingangsbereich eines solchen Foyers, dass wenn der Täter sich da widerrechtlich Zutritt verschafft, dass der Vorraum mit Nebel vollgepumpt wird, sodass er dann auch ablassen muss. Und letztendlich kann man auch über die Reduzierung der Bargeldbestände in den Automaten sprechen. Und ganz erheblich, da sehen wir wirklich einen sehr, sehr guten Ansatz, ist der Verbau von Färbe- oder Klebetechnik in den Automaten.
Ist ein gutes Stichwort. Das ist bei uns hier gerade sehr umstritten. Ich habe mich mal schlau gemacht. Unsere Banken und Sparkassen sagen, das ist die Bundesbank, die das im Moment noch prüft, ob das denn so ohne weiteres geht, ob die Geldbestände, die dann verklebt werden, auch wieder ersetzt werden, wird im Moment in Frage gestellt noch. Und dann ist das auch eine arbeitsrechtliche Sache. Was ist, wenn Bankangestellte in Berührung kommen mit so einer Klebekassette womöglich, die dann vielleicht auch defekt sein könnte und dann verklebte Hände plötzlich haben? Also das alles muss im Moment wohl bei der Bundesbank noch geklärt werden und es dauert einfach viel zu lange irgendwie, hat man so das Gefühl. Was sagen Sie zu dem Thema Klebetechnik? Ist das tatsächlich das Unschädlichmachen von Geld das, was vielleicht den Durchbruch brächte?
Also wie gesagt, das Unbrauchbarmachen der Beute ist ja nicht nur ans Verkleben, sondern auch ans Einfärben gebunden. Da sind wir auch intensiv in Gesprächen mit den Banken, weil das natürlich auch letzten Endes ist es egal, ob es eingefärbt oder verklebt ist, was Sie gerade angesprochen haben. ist, dass die Bundesbank möglicherweise verklebtes Geld nicht zurücknimmt, weil sie vielleicht nicht beziffern kann, wie viel Geld in so einem verklebten Klumpen ist, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass man das schon trennscharf rausrechnen kann, weil ich sag mal, so ein Befüllungsstand eines Automaten ist ja irgendwo elektronisch erfasst und man sieht ja, was bis zur Tatzeit entnommen wurde. Also insofern glaube ich, gibt es da mit Sicherheit technische Möglichkeiten, was die Gefahrstofffrage angeht. Auch das muss natürlich vernünftig geklärt und geprüft werden, aber wir wissen ja auch aus anderen Ländern, dass dort solche Techniken eingesetzt werden. Das heißt also, Lösungen gibt es da schon. Und ja, wir sehen in der Unbrauchbarmachung der Beute einen ganz, ganz großen Vorteil. Und lassen Sie mich da an der Stelle bitte eines ganz ausdrücklich sagen. Es wird immer wieder von verschiedenen Seiten kommt die Aussage, es gäbe einen Schwarzmarkt für eingefärbtes Geld. Wenn diese Aussage kommt und wir dann nachfragen, ja, wo soll der denn sein, dann hat sich das schon rund um den Erdball verteilt. Also er soll anfangs mal im nordafrikanischen Raum gewesen sein, dann im asiatischen, jetzt im südamerikanischen Raum. Alle unsere Nachforschungen haben ergeben, dass es einen solchen professionalisierten Eintauschmarkt für eingefärbtes Geld nicht gibt.
Die Gegenmaßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, haben Sie auch als Empfehlung rausgegeben? Ich weiß, dass Sie regelmäßig die Banken und Sparkassen einladen zu solchen Präventionsveranstaltungen. Die sind dann immer sehr eifrig, machen das, setzen viel um und trotzdem sind sie am Ende doch ohnmächtig. 100%ige Sicherheit gibt es halt nicht. Wir haben gerade mal so ein bisschen rausgefiltert, wie schwierig das für Sie ist. All das, was Sie jetzt erzählt haben, ist durch langwierige Ermittlungen zustande gekommen. Wenn mal jemand geschnappt worden ist, packen die denn dann aus? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein. Also ich sag mal, das Phänomen wird bei uns seit 2015 im Landeskriminalamt durch die Ermittlungskommission EKHIT bearbeitet. Und im Zusammenspiel mit auch anderen Kreispolizeibehörden haben wir im Laufe dieser Zeit ca. 190 Personen festgenommen. Und wir haben festgestellt, dass die Personen natürlich nicht aussagebereit sind. Das ist halt einfach auch so ein Stück weit der kriminellen Energie und dem vielleicht auch dem Milieu geschuldet. Aber natürlich haben wir trotzdem Erkenntnisse über die Netzwerkstruktur. Wir arbeiten ja auch intensiv mit unseren niederländischen Partnerdienststellen zusammen, ohne die es auch gar nicht geht. Das muss man ganz klar sagen, weil wenn wir so eine Tat mal aufteilen, wir haben die Vortatphase, die ist in den Niederlanden, wir haben die Haupttatphase, die ist dann bei uns und die Nachtatphase ist wieder in den Niederlanden, wo die Beute verteilt wird, wo die Tatmittel vielleicht entsorgt werden und. Also ohne niederländische Ermittlungsdienststellen wird es sehr, sehr schwer. Und deswegen arbeiten wir auch sehr intensiv und sehr gut mit unseren niederländischen Partnern zusammen.
Zusammenfassend am Ende jetzt unseres kleinen Interviews würde ich Sie bitten, nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, was Sie raten. Was würden Sie da ganz klar als Priorisierung?
Reduzierung der Tatgelegenheiten mit konsequentem Nachverschluss, mechanischer Nachsicherung und Verbau von Nebeltechnik, gekoppelt an Notrufleitsysteme oder halt an den Eingangsbereich eines Bankfoyers und der Verbau von Färbe- oder Klebetechniken.
Zweitens, was ist, wenn Dinge auffallen? Also wir haben es ja immer wieder so, dass Späher vielleicht beobachtet werden können. Wie gehe ich da vor, wenn ich so einen Verdacht habe? Was mache ich da?
Also wenn Sie jetzt den Verdacht haben, dass jemand am helllichten Tag da eine Bank ausspäht, den Hinweis zur nächsten Polizeidienststelle zu gehen, das zu melden, dann bekommen wir hier im Landeskriminalamt in der Regel sofort dann den Hinweis, dass da eine Feststellung gemacht wurde, dann können wir uns damit beschäftigen, dann werden wir uns mit den niederländischen Behörden zusammensetzen und gucken, ob wir da ein bisschen mehr Fleisch dran kriegen. Man kann natürlich auch, wenn man ein verdächtiges Fahrzeug sieht, mal zum Handy greifen, das geht alles. Wenn man eine Sprengung tatsächlich miterlebt hat, ob jetzt als Anwohner oder als Passant, da muss man ganz klar sagen, da gilt die Sicherheit zuerst. Also da ist es nicht zu empfehlen, zu versuchen, die Täter an der Tat zu hindern, sondern ganz im Gegenteil. Abstand gewinnen, den Notruf wählen, wenn man kann, das Handy zücken, eine Aufnahme machen. Wir haben inzwischen auch eine sogenannte Boston Cloud, wo die Bürger relativ einfach ihre Handyvideos hochladen können, damit die Polizei sie auch schnell zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, bloß nicht in den Wirkungsbereich der Täter eingreifen. Das ist nicht das, was wir empfehlen können.
Dritter Punkt, wir haben festgestellt, ich sag mal, die Hotspot-Bundesländer sind nach wie vor NRW und Niedersachsen, wegen der Nähe auch zu Holland. Ich habe auch das Gefühl, es wird ja auch aus anderen Bundesländern mittlerweile gemeldet, dass es solche Überfälle auf Geldautomaten gibt. Gibt es so eine Nord-Süd-Wanderung jetzt gerade? Was würden Sie sagen?
Nee, das Phänomen ist in allen Bundesländern seit jeher vorhanden gewesen, aber tatsächlich die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ganz weit vorne, stellen die hauptbelasteten Bundesländer dar. Das hat natürlich mit der extremen Nähe zu den Niederlanden zu tun und auch mit der unwahrscheinlich langen Grenze, die wir haben. Also auch die Grenze dicht machen, auch immer so eine Überlegung. Das werden wir so flächendeckend gar nicht schaffen, weil unsere Grenzübergänge halt viel zu vielzählig sind und viel zu lange Grenze haben. Das sind so die Gründe, warum die Täter gerne nach NRW oder Niedersachsen einfahren, aber tatsächlich wird im ganzen Bundesgebiet gesprengt und es gibt auch noch andere Gruppierungen als nur die niederländischen Täter. Tatsächlich haben wir auch rumänische oder osteuropäische Tätergruppierungen, die dann aber tatsächlich eher im Osten und im Süden der Republik ihre Tatgelegenheiten finden.
Kriminaldirektor Detlef Bosbach vom LKA in Düsseldorf hat uns ein bisschen eingeweiht in die Ermittlungserkenntnisse zum Thema Geldautomatensprenger. Wer steckt dahinter? Was kann man tun? Ich danke Ihnen für das sehr ausführliche Gespräch.
Dankeschön.